NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich wünsche Ihnen einen schönen Dienstagabend. In der bildenden Kunst und im Kunst- und Literaturbetrieb sind immer noch viel zu wenig Frauen vertreten. Grund für ein Projekt mit dem Namen Nahaufnahmen am kommenden Sonntag im Sprengelmuseum in Hannover. Dazu begrüße ich gleich die Künstlerinnen und Autorinnen Johanna Hansen, Katja Tangian und Julia Schmidt. Außerdem waren wir beim Göttinger Literaturherbst dabei. Martina Hefter, die gerade den Deutschen Buchpreis gewonnen hat, hat dort aus ihrem Buch »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« gelesen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. 40 Autorinnen, darunter auch einige aus Niedersachsen, haben für das Projekt Nahaufnahmen zu Werken ausschließlich bildender Künstlerinnen aus der Sammlung des Sprengelmuseums Hannover literarische Beiträge verfasst, die jetzt diesen Sonntag in einer Lesung im Museum vorgestellt werden. Auslöser dieses Projekts ist die Tatsache, dass sowohl bildende Künstlerinnen als auch Autorinnen im Kunst- und Literaturbetrieb immer noch deutlich unterrepräsentiert sind. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir im Studio Katja Tangian, Julia Schmidt und in Düsseldorf zugeschaltet Johanna Hansen. Herzlich willkommen.
Danke.
Guten Tag.
Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat. Am Sonntag ist es ja dann schon soweit, das Projekt Nahaufnahmen. Frau Hansen, was ist das genau für ein Projekt?
Es ist ein Projekt der Literaturzeitschrift Wortschau, die ich zusammen mit Wolfgang Allinger herausgebe. Und unser Schwerpunkt in der Literaturzeitschrift liegt auf der Verbindung zwischen bildender Kunst und Literatur. Und da lag es nahe, dass wir auch mal an einen Ort gehen, wo bildende Kunst sichtbar wird außerhalb des gedruckten Heftes. Das war unser Anliegen. Wir hatten schon mal ein ähnliches Projekt und genau, nicht genauso, sondern in einer ähnlichen Form machen wir es jetzt im Sprengelmuseum, aber gehen noch einen Schritt weiter. Und das liegt daran, dass das Sprengelmuseum extrem aufgeschlossen war für dieses Projekt. Also Nahaufnahmen ist eine Lesung von 35 Autorinnen zu Werken bildender Künstlerinnen aus der Sammlung des Sprengelmuseums. Und das eben vor Ort im Sprengelmuseum, vor den Bildern, zu den Bildern mit einer Projektion und vor hoffentlich vielen Interessenten.
Ich finde, das ist ein ganz spannendes Thema. Julia Schmidt ist bildende Künstlerin, ist auch mit dabei. Warum haben Sie gesagt, da bei den Nahaufnahmen muss ich unbedingt mitmachen?
Das war, glaube ich, gar nicht die Frage. Es war eigentlich, glaube ich, eine Auswahl, die mit dem Team des Sprengelmuseums, mit Reinhard Spieler und Christina Sinn, Dörte Wiegand, tolle Leute, getroffen wurde. Und ich habe davon erst erfahren, als eigentlich schon geschrieben war. Das heißt, ich war davon auf schöne Weise überrascht. Ich finde es ein spannendes Projekt. Und Nahaufnahmen trifft es ja auch, weil die Art und Weise, wie ich das jetzt lesen konnte, wie die Autorinnen reagieren, ist ja auch sehr, sehr unterschiedlich. Mal beziehen sie sich auf einen inhaltlichen Aspekt, mal wird was Prozessuales aus den Werken aufgenommen und mal in meinem Falle ein kleines Detail aus einer vielteiligen Arbeit. Und das ist natürlich ganz toll, dass man das in diesen vielen Facetten jetzt mal lesen und hören darf am Sonntag.
Katja Tangian ist auch mit dabei. Sie haben sich auch entschlossen mitzumachen. Was genau kann man erwarten, wenn Sie jetzt dabei sind am Sonntag? 15 Uhr geht es ja los.
Ja, es wird natürlich lebendig und spannend und wir werden viele sein, die mit unterschiedlichen Stimmen und natürlich alle sehr gut aussehend unsere Texte vortragen werden. Und vielleicht nochmal zum Konzept der Auswahl der Bilder, das, was Julia meinte vorhin. Die Bilder, die befinden sich schon in der Sammlung des Sprengelmuseums, also die sind nicht extra dazu geholt worden, sondern es sind etablierte künstlerische Positionen aus dem Bestand des Museums, aus unterschiedlichen Epochen auch, also nicht nur zeitgenössische Kunst. Julia steht ja dann für eine sehr moderne Position, sondern auch ältere Künstlerinnen wie Kollwitz, da sind große Namen wie Niki de Saint-Phalle, die mit der Sprengelsammlung eng verknüpft sind. Und dieser Position werden von zeitgenössischen Autorinnen, teilweise aus Niedersachsen, also viele aus Niedersachsen, aber auch aus anderen Bereichen Deutschlands, nicht kunsthistorisch behandelt, wie man das eher vielleicht erwartet hätte, sondern literarisch neu interpretiert, ja.
Welches Werk ist das denn, was Sie behandeln?
Also ich habe mich für Katharina Grosse entschieden, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, weil ich sehr interessiert bin an der abstrakten Kunst. Andererseits, weil ich sie auch persönlich kenne. Sie hat uns, also meine Klasse an der Kunstakademie Düsseldorf, wo ich studiert habe, denn ich habe auch Malerei studiert, mal besucht. Mein Professor Helmut Federle hatte sie eingeladen. Er ist auch ein abstrakter Maler, aber eher in geometrische Richtung, während sie ja sehr gestisch arbeitet. Und diese persönliche Beziehung und dann gleichzeitig die Schönheit ihres Bildes, das im Sprengelmuseum hängt, hat mich dazu bewogen, auch ein Gedicht dazu zu verfassen.
Das würde ich gerne mal hören, wenn wir dürfen.
Na gut. Zahnpastestreifen auf Nagellackschichten fließen, verklumpen, ändern die Richtung, stocken, gerinnen, bröckeln, versickern, mal Nebel, mal Masse, mal Prosa, mal Dichtung, mal hinkt es, mal hackt es, mal läuft und verblasst es. Du setzt einen drauf, ich denke, ich lass es. Noch stehe ich aber, noch falle ich nicht. Verletzungen heilen im Rampenlicht. Die Hand führt den Pinsel von Osten nach Westen. Was gut für mich ist, weiß ich selber am besten. Bleib wachsam, lass los. Erodiere in Grenzen. Die Wirkung erhöht sich bei Niedrigpotenzen. Das Blau verdunstet im Blitzlichtgewitter. Mal Falte, mal Hügel, mal Kratzer, mal Splitter, es gibt keine Lösung. Der Schmerz kommt in Wellen. Ampullen zerbrechen an Sollbruchstellen. Das Licht kommt von links. Von oben die Falten. Wenn man gleichmäßig atmet, ist die Schwerkraft aufzuhalten.
Wunderschön. Also das ist ja eine spannende Sache, wenn so viele Künstlerinnen zusammen sind und dann diese Bilder im Grunde ja genau so besprechen. Ja, das ist nicht häufig so, dass man sowas erwarten kann bei einer Lesung. Von daher, wer Lust hat, sollte unbedingt vorbeischauen am Sonntag im Sprengelmuseum. Jeder ist herzlich willkommen. Frau Hansen, Sie sind ja die Herausgeberin der Literaturzeitschrift Wortschau. Woran liegt es denn, dass es immer noch viel zu wenige Frauen gibt in diesem Bereich als Künstlerin, bildende Künstlerin?
Ja, ich glaube, es ist einfach, Herr Spieler hat es ausgedrückt, sehr, sehr treffend und sehr deutlich. Es ist einfach in den Köpfen noch nicht angekommen, dass Frauen Kunst machen, die ebenso wertvoll ist wie die von Männern. Das klingt jetzt so fast antiquiert, aber als ich den Sammlungskatalog des Museums, jetzt nicht des Sprengels, sondern des Ludwigshagsmuseums durchblätterte, es war ein ganz dicker Katalog, und wieder erwarten, ich hatte das gar nicht mit dem Gedanken getan, mal gucken, wie viele Frauen sind, sondern ich merkte einfach, ich fand überhaupt gar keine. Und als ich dann feststellte, es sind nur 6%, da wurde mir klar, das hat System. Und es hat nicht nur System bei bildenden Künstlerinnen, sondern auch bei Autorinnen. Und erst da habe ich angefangen, mich um Zahlen zu kümmern. Vorher hat mich das eigentlich nie interessiert. Und dann habe ich eben festgestellt, es ist ein enormes Ungleichgewicht. Es sind ja nur 6%. Und Herr Spieler sagt, es ist nicht nur eine Schieflage, es ist nahezu ein Vakuum. Und das besteht in den Köpfen.
Aber liegt es daran an den Museumsdirektoren, sage ich jetzt mal, dass die das eben einfach nicht wollen? Oder wer entscheidet denn sowas?
Ich glaube, es ist nach wie vor ein stark männlich konnotierter Literatur- und Kunstbetrieb. Autoren und Kritiker dominieren den Rezensionsbetrieb, die Kuratoren, die Jurys, vor allen Dingen die Jurys. Und wenn sie nicht paritätisch sind, die Jurys, also von gleich vielen Männern und Frauen besetzt sind, dann haben Frauen deutlich weniger Chancen. Das steht nach wie vor fest. Und wenn Jurys und Einreichungen dafür anonymisiert sind, dann steigen die Chancen von Frauen. Das heißt, es kann ja nicht an der Qualität liegen, dass Frauen weniger wahrgenommen werden, sondern es liegt an der Struktur des Kulturbetriebs.
Wie empfinden Sie das, Frau Schmidt?
Ja, das ist natürlich, an vielem ist, gerade auch an der Prozentzahl im Museum ist viel dran. Ich glaube aber, dass sich in den letzten Jahren, was die bildende Kunst angeht, auch schon einiges getan hat. Als ich angefangen habe, Kunst zu studieren, gab es, glaube ich, 3 oder 4 Professorinnen nur an der HBK Braunschweig. Das war schon fast Orchideenstatus. Heute haben wir pari pari. Und das ist, glaube ich, an vielen Orten so. Das ist auch in den Leitungen der Museen inzwischen angekommen, aber eben noch nicht in den Sammlungen. Das sind große Tanker. Ankaufsetats sind auch nicht gigantisch in diesen Zeiten. Das heißt, bis sich dann auch wirklich was verändert, dauert es und muss dann gezielt verfolgt werden. Aber es ist immer noch, glaube ich, ganz wichtig, dass man gerade, was die Sammlungen angeht, dass nicht nur nachgerechnet wird, wie das ja die Guerilla Girls, die auch in der Kästner Gesellschaft ausgestellt waren, vor wenigen Jahren immer tun, sondern auch, es gibt einen Kollegen, der im Kunstverein 2004 zu sehen war, auch ein New Yorker bezeichnenderweise, der immer, wenn er zu einer tollen Gruppenshow eingeladen war, ist er rumgegangen und hat gezählt. Und wenn keine oder wenige Frauen drin waren, hat er Vorschläge gemacht, was gute Kolleginnen wären, die thematisch passen würden. Also nicht als Quote, sondern als inhaltlicher Vorschlag. Wenn darauf nicht eingegangen wurde, hat er seine Arbeit zurückgezogen. Auch eine Strategie. Und ich denke, wenn man diese Art Solidarität unter bekannteren, weniger bekannteren Künstlerinnen hätte, würde man auch schon weiterkommen. Natürlich ist das System auch gefragt von außen, ganz sicher, mit Fördertöpfen und so weiter. Aber es braucht diese beiden Seiten, glaube ich. Dieser Künstler hieß David Reed, um das zu ergänzen.
Wie sehen Sie das, Frau Tangian? Was muss sich ändern?
Also ich stimme Julia zu. Es ist schon im Wandel. Es verbessert sich. Und unser Projekt wird hoffentlich auch einen ganz kleinen Teil dazu beitragen. Ich denke, es ist eine historische Entwicklung, die vielleicht rückwirkend nicht mehr komplett auszugleichen ist, weil die Chancen der Frauen in den vergangenen Jahrhunderten, überhaupt Kunst zu studieren, diesen Beruf zu ergreifen, praktisch nicht vorhanden waren und erst jetzt die Möglichkeit besteht, diese Professionalisierung, wie wir sie erleben. Und ich denke, die Geschichte werden wir nicht neu umschreiben können, rückblickend, aber wir können sie ab hier und jetzt verändern und das versuchen wir. Wir versuchen, positiv in die Zukunft zu blicken.
Ganz genau, deshalb sind Sie auch hier. Frau Hansen, worauf freuen Sie sich jetzt am meisten, wenn Sie am Sonntag dabei sind bei der Lesung im Museum?
Ich freue mich vor allem darauf, so viele Kolleginnen kennenzulernen, mit denen ich jetzt schon seit einem Jahr intensiv maile und die ich überhaupt noch nie gesehen habe. Da freue ich mich sehr drauf. Und ich freue mich auch darauf, dass es so ein spezieller Aspekt ist, den wir zeigen. Es geht ja nicht um kunsthistorische Beiträge zu Bildern, sondern um ausgesprochen literarische. Das war ja genau das Ziel. Und da kommen zum Beispiel auch Figuren aus Bildern zu Wort, die sonst gar keine Chance hätten, zu Wort zu kommen. Jedenfalls nicht in diesem freien Spielraum, den die Literatur lässt. Darauf freue ich mich sehr, das mal zu hören, zu sehen und auch die Reaktion des Publikums darauf festzustellen. Das ist ein großes Interesse von mir.
Frau Schmidt, bei Ihnen?
Das im Zusammenhang zu hören, vielleicht die Bilder, die mir bekannt sind, dadurch auch nochmal neu zu sehen. Ich glaube, dass es eben das auch Interessante ist, dass es ja eine Art stiller Dialog ist, weil die Bilder waren da. Das heißt, die Künstlerinnen, so sie noch leben, haben das nicht unbedingt verfolgen können, den Prozess. Und das aber dann mit den Autorinnen, die jetzt lesen, als Reaktion wahrzunehmen, wie ein Außenblick dann ja letztlich auch. Wenn es keine kunsthistorische Analyse ist, ist es ja auch eine Art Inspiration für die Texte, vielleicht auch ein Außenblick. Das haben wir ja beides, glaube ich, in den Texten dabei. Das ist total spannend für mich, weil ich eben nicht im Geschehen involviert war und auch neugierig bin, wie die Auswahl erfolgt ist. Vielleicht gibt's ja auch noch ein Gespräch, wo man das hört, dass wer sich an welcher Stelle auf was bezogen hat, was gewählt wurde. Das finde ich alles spannend.
Und zum Abschluss nochmal Frau Tangian.
Ja, also man darf nicht unterschätzen die Macht der Social Media. Die Frauen, die tun sich zusammen über Social Media unter anderem. Das ist eine völlig neue Möglichkeit, sich zu vernetzen für viele. Und wir kennen uns teilweise jetzt inzwischen seit über Jahren, haben uns teilweise nicht gesehen, aber uns schon viel geschrieben. Wir haben voneinander gelesen, füreinander geschrieben und jetzt im Real Life werden wir aufeinandertreffen und dieses Netzwerk etwas konkretisieren. Darauf freue ich mich sehr.
Und ich freue mich, dass Sie hier gewesen sind und auch aus Düsseldorf zugeschaltet hier ins Kulturspiegelstudio, Frau Hansen. Herzlichen Dank, dass das geklappt hat. Und wer Lust hat, vorbeizuschauen, am Sonntag, der 27. Oktober, da findet die Lesung Nahaufnahmen, so heißt das Projekt, im Sprengelmuseum Hannover statt. Man geht ganz normal ins Museum rein, zahlt Eintritt, kann dann in den Kolder-Saal im Sprengelmuseum Hannover gehen und dann geht das um 15 Uhr los und ich wünsche, dass ganz viele Besucher und Besucherinnen kommen und sich das Ganze mal anschauen und anhören. Ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Projekt und hoffe sehr, dass es demnächst viel mehr Künstlerinnen gibt, die Lust haben, sowas zu machen und dass die Zahl der Frauen ansteigt. Bedanke mich ganz herzlich bei Johanna Hansen, Julia Schmidt und Katja Tangian.
Danke zurück.
Ja, vielen Dank.
NDR 1 Niedersachsen, der Kulturspiegel am Dienstagabend. Die Frankfurter Buchmesse ist zu Ende. Dort wurde das Buch Hey, guten Morgen, wie geht es dir? Von Martina Hefter mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Die Messe ist zwar zu Ende, für Martina Hefter, da geht's jetzt erst richtig los. Schließlich stehen dutzende Lesungen für die Buchpreisträgerin auf dem Programm. Und die erste Lesung nach der Buchmesse, die findet ja traditionell beim Göttinger Literaturherbst statt. Max von Schwarz war für uns dabei.
Es sollte ein besonderer Abend mit der Buchpreisgewinnerin werden. Das war schon weit im Voraus der Lesung in Göttingen spürbar. Denn das Buch »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« von Martina Hefter hebt sich ab. Es fällt auf durch die besondere, detailverliebte und liebevolle Sprache, mit der Hefter die Geschichte von Juno, Jupiter und Bennu erzählt. Es ist genau dieser eigene, unverkennbare Schreibstil, der die gut 300 Zuschauer in Göttingen begeisterte.
Sie hat auf jeden Fall eine ganz eigene Art und Weise vorzutragen. Und ich finde, wie sie sich ausdrückt im Buch, sehr schön. Also man merkt, dass sie Lyrikerin ist und man merkt, dass dadurch das Buch nochmal ganz besonders ist, finde ich.
Was sie vorgelesen hat und wie sie es vorgelesen hat, fand ich toll und das fand ich sehr, sehr lebendig. Das hat mir sehr gut gefallen, auch an der Autorin.
Ich finde, sie hat halt ein unglaublich gutes Sprachgefühl und man merkt schon, dass sie sich auf jeden Fall viel mit Sprache auseinandergesetzt hat und auch schon ordentlich Gedichte auch geschrieben hat. Und ja, also ich fand das auch, das war super flüssig und war richtig gut.
Nicht nur das in großen Teilen junge, studentische Publikum zog ein positives Fazit zum Abend in der Göttinger Nordstadt. Auch Martina Hefter war nach der Lesung glücklich.
Heute war das richtig schön und es war so ein tolles Publikum, sehr zahlreich, aber man hat so diese Aufmerksamkeit gespürt und auch die Freude an der Veranstaltung selbst. Das fand ich sehr schön. Das war für mich richtig spürbar und das Gespräch war wunderschön von den Fragen her. Wir hatten Zeit, uns eben in den Gedanken auch auszubreiten und konnten die so ein bisschen weiterspinnen. Ja, es hat Spaß gemacht.
Hefters Art, auf der Bühne zu agieren, bleibt in Erinnerung. Sie lächelt viel, hat eine lebhafte Mimik und verliert sich teilweise in ihren eigenen Geschichten, die sie an dem Abend teilt. Das kommt gut an bei den Zuschauern.
Sie macht auf mich einen sehr bescheidenen Eindruck. Wirkt erstmal so unscheinbar und auch, dass sie am Anfang so gesagt hat, dass sie sich praktisch rechtfertigt, dass sie diesen Preis annimmt. Das hat mich wirklich überrascht. Das ist in der heutigen Zeit, wo alle immer so selbstbewusst, hallo, hier bin ich, auftreten, fand ich das irgendwie sehr bemerkenswert.
Wie sie eben am Büchertisch noch signiert hat und mit den Leuten geredet und freundlich Fotos gemacht und also rundum zugänglich und freundlich, fand ich ganz toll.
Wir waren sehr positiv überrascht von der Martina Hefter, fanden wir beide super sympathisch. Und die hat das so schön locker irgendwie gestaltet.
Es war ein kontrastreicher Abend in der Schettach-Halle in Göttingen. Auch für die Autorin selbst.
Ja, das war ein bisschen unwirklicher Wechsel, weil eben aus dem ganz großen Trubel, gerade heute am Samstag in der Messehalle, dann rauszukommen und in Göttingen zu landen, einfach dieser Ortswechsel war so ein bisschen unwirklich, aber auch sehr schön. Also ich habe mich gefreut, wieder herzukommen und es war toll, wieder hier zu sein. Von dem her war es sehr schön.
Lesen Sie gerne, wenn Sie auch ein Buch nach dem anderen verschlingen, immer wissen, was gerade auf dem Markt so alles los ist in Sachen Büchern, dann kann ich Ihnen noch den NDR-Bücher-Podcast Eat, Read, Sleep empfehlen. Der gibt seit 4 Jahren Tipps und orientiert sich so ein bisschen auf dem Büchermarkt, was da so alles los ist und das mit großem Erfolg. Die Podcast-Community wächst und wächst und mittlerweile haben sich im deutschsprachigen Raum mehr als 100 Eat, Read, Sleep Lesekreise gebildet und auch ganz viele davon bei uns in Niedersachsen. Und die Gastgeber dieses Podcasts, die sind auf Tour. Am 25. Oktober sind Jan Ehlert und Daniel Kaiser im Fagus-Werk in Ahlfeld und präsentieren da eine Podcast-Show und das vor Publikum. Wie immer wird dann auch über neu erschienene Bücher, über Bestseller diskutiert. Es gibt eine literarische Vorspeise und das Publikum kann dann bei einem Quiz miträtseln. Die Veranstaltung, die ist bereits ausverkauft, aber wir verlosen noch 3x2 Karten für Eat, Read, Sleep in Ahlfeld am 25. Oktober. Um 19 Uhr geht es los. Und wenn Sie dabei sein möchten, dann gehen Sie einfach mal auf unsere Internetseite. Das ist ndr.de/ndr1-niedersachsen. Machen Sie mit, füllen Sie das Formular aus und dann landen Sie im Lostopf. Und wenn Sie die Zeit bis zum 25. noch ein bisschen sich vertreiben möchten, den Podcast Eat, Read, Sleep, den finden Sie auch bei uns in der ARD Audiothek.
NDR 1 Niedersachsen. Kulturspiegel.
Mit Martina Gielitzer, ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Und gleich, da habe ich den Filmmusikdirigenten Frank Strobel hier im Studio zu Gast. Derzeit probt er mit der NDR Radiophilharmonie im großen Sendesaal in Hannover im Landesfunkhaus am Maschsee. Und ab Donnerstag, da steht er dann 3 Abende mit dem Orchester auf der Bühne bei den Freistilkonzerten zum Thema Sehnsucht. Dann stellen wir Ihnen den Komponisten Heiner Lürich näher vor. In sein neues Album Nur ein Schritt haben wir schon vorab reinhören dürfen. Und wir haben das Buch Man lebt sein Leben nur einmal von Thomas Hütlin über die Liebesgeschichte von Remarque und Marlene Dietrich für Sie gelesen. Einen ganz, ganz tollen Abend wünsche ich Ihnen. Gemeinsam mit Ihnen geht es durch den Dienstagabend. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Am Donnerstag, da ist es endlich wieder soweit, die NDR Radiophilharmonie spielt unter der Leitung von Filmmusikdirigent Frank Strobel das Freistil-Filmmusikkonzert. Das Motto in diesem Jahr: Sehnsucht. In Hannover im großen Sendesaal. Ich freue mich, dass Frank Strobel, Chefdirigent des WDR Funkhausorchesters und künstlerischer Leiter der Europäischen Filmphilharmonie, in seiner ganz kurzen Probenpause mal schnell zu mir hier in den Kulturspiegel geflitzt ist. Frank, ich freue mich riesig, dass du heute noch mal ganz schnell hier reingeschneit bist, obwohl du ja mitten in den Proben bist.
Ja, in der Tat. Wir proben wirklich eifrig und kräftig. Es ist ja ein sehr vielfältiges Programm. Nicht so ganz ohne, weil wir sehr viele unterschiedliche Solisten haben. Und ja, da gibt es viel vorzubereiten.
Ich freue mich schon sehr darauf, muss ich sagen. Ich verfolge das hier einmal so ein bisschen, was du sonst so machst im Laufe des Jahres. Du bist ständig in der ganzen Welt unterwegs, um Filmmusikkonzerte zu dirigieren. Wo bist du in der letzten Zeit überall gewesen?
Also zuletzt war ich tatsächlich in der Schweiz, in Zürich beim Tonhalle-Orchester, wo ich auch eine eigene Saison habe. Und wir haben dort eine Filmmusikgala aufgeführt in Kooperation mit dem Internationalen Filmfestival dort. Und ganz zuletzt war ich bei der Staatskapelle in Weimar und machte ganz klassisch den Faust.
Oh ja. Und jetzt geht es ja bei diesem Filmmusikkonzert von Donnerstag bis Samstagabend hier im Landesfunkhaus Niedersachsen im großen Sendesaal um das Thema Sehnsucht. Es gibt ja ganz viele unterschiedliche Sehnsüchte, die man hat, aber eine, die, glaube ich, auch alle nachvollziehen können, ist das Thema Liebe. Also es wird sehr romantisch, kann ich mir vorstellen, auch dramatisch, also da ist, glaube ich, alles dabei. Wie suchst du diese Filmmusiken aus?
Das ist Teamwork. Das finde ich auch immer sehr spannend, weil das auch immer sehr befruchtend ist, wenn man diskutiert über so ein Programm. Und jeder hat natürlich so seine Vorstellungen, gerade bei dem Thema Sehnsucht. Und du sagtest es eben schon, es geht natürlich viel um Liebe, aber natürlich auch die verlorene Liebe oder Eifersucht und Ähnliches, alles, was damit verbunden ist. Ja, wie sucht man das aus? Also ein wichtiges Kriterium ist ja immer bei diesen Filmmusikkonzerten, dass es Musik ist, die auch für sich funktioniert. Also das heißt, da entsteht das Kino im Kopf, aber die Stücke müssen direkt in einen hineingehen und zwar als Musik. Und das ist eigentlich erstmal das Hauptkriterium, weil man ja immer denkt, bei Filmmusik, das untermalt die Bilder oder so. Sie muss ein bisschen eigenständig sein. Und dann ist es so, dass wir versuchen, immer so eine große Bandbreite zu finden, dass sozusagen für jeden was dabei ist.
Was ich immer so spannend finde, wenn diese Filmmusikkonzerte sind hier mit der NDR Radiophilharmonie, ihr seht euch jetzt wirklich kurz vorher zu den Proben. Und trotzdem harmoniert das immer zu 100%. Wie bekommt ihr das hin?
Wir kennen uns einfach schon sehr lange. Das ist wie ein altes Ehepaar. Nein, also natürlich nicht. Es werden ja sehr viele dann. Aber also es ist tatsächlich so, ich bin ja hier seit vielen, vielen Jahren und es ist wie immer ein bisschen wie nach Hause kommen. Man kennt sich tatsächlich und das ist natürlich wichtig, weil es muss ja auch die Chemie stimmen. Und was die musikalische Arbeit angeht, das ist ja für uns eigentlich üblich, dass wir haben unsere eigenen Vorbereitungen, jeder für sich. Ich sowieso als Dirigent muss natürlich das ganze Programm intus haben und alle Hürden kennen und dann fängt man an zu proben und wir sind ja alle hochprofessionelle Menschen und das heißt, dann sind wir 2-3 Tage zusammen und dann beginnen die Konzerte.
Ich freue mich schon, muss ich sagen. Ich moderiere die Filmmusikkonzerte, was auch jedes Jahr für mich immer wieder was ganz Besonderes ist. Wenn ihr jetzt dann auf der Bühne steht, wie aufgeregt seid ihr jedes Mal?
Na, es ist jedes Mal aufregend. Ich finde es auch großartig. Also ich muss sagen, ich habe tatsächlich kein Lampenfieber. Ich kenne das eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob das genetisch vorbedingt ist oder so.
Dann hast du Glück.
Es ist wirklich. Aber mir wird auch langweilig vorher, wenn ich in der Garderobe rumsitze. Sondern ich freue mich dann auf den Moment, dass man endlich auf die Bühne gehen kann. Und das ist natürlich gerade hier im NDR-Sendesaal wirklich toll, weil dieser Saal geht ja mehr so in die Breite. Man ist sehr nah am Publikum. Ich liebe das sehr. Und wir sind diesmal alle drei Konzerte sind ausverkauft. Das freut uns natürlich riesig, dann vor so großem Publikum zu spielen.
Was jetzt keine Überraschung ist, denn tatsächlich ist es jedes Mal so, wenn die Filmmusiken rauskommen, dann kann man gar nicht schnell genug sein, um Karten zu bekommen und zack sind alle Karten weg und das für drei Abende. Also das ist schon was ganz Besonderes. Wie schwierig ist das eigentlich zu dirigieren, wenn direkt dabei ja auch noch dieser Film teilläuft? Manchmal gibt es ja zu den Filmen so kleine Sequenzen zu den Filmmusiken, dass das auch wirklich 1:1 passt.
Ja, das ist natürlich die Kunst, weil ich alleine dafür zuständig bin, diese Synchronität herzustellen zum Bild. Und ich dirigiere tatsächlich aber nur nach Bild. Also das, was ich sehe, greife ich auf. Ich übersetze das quasi auch in musikalische Tempi. Und ich habe in der Partitur eine ganze Reihe von Synchronpunkten stehen, die dort rhythmisch notiert sind wie ein Instrument. Und dann spüre ich das natürlich sofort. Wir sind ein bisschen hinterher, wir sind ein bisschen schneller. Und dann ist die Kunst, das dem Orchester so zu vermitteln, dass es nicht ruppig wirkt, also dass man plötzlich schneller wird, obwohl es musikalisch keinen Sinn macht, nur weil man hinterher ist. Und für das Orchester ist das auch nicht so ganz ohne, weil sie eben sehr flexibel sein müssen. Sie müssen sehr schnell reagieren. Das heißt, wirklich mindestens mit einem Auge immer auf mich gerichtet sein, damit sie mitbekommen, wenn ich tatsächlich eingreife und ins Tempo eingreife und dass sie wir dann schön flüssig dann in die neuen Tempi gehen.
Kannst du vielleicht schon mal so ein paar Filme nennen, wo wir die Filmmusiken von hören?
Naja, wir haben natürlich eine ganze Reihe, die sind die großen Klassiker, also wo wir auch wirklich so in die tiefste Hollywood-Symphonik hineingehen. Das ist natürlich Gone with the Wind. Gone with the Wind von Max Steiner, ein Wiener Komponist, der nach Amerika gegangen ist. Und das ist wirklich, man schmilzt schon mit diesen ersten Takten dahin. Dieses Thema ist unsterblich. Und dann gibt es auch zum Beispiel von Maurice Jarre, den Dr. Zhivago, das berühmte Thema. Aber es wird manchmal auch sehr aufregend, zum Beispiel in Legions of the Fall mit der Musik von James Horner, die sehr dramatisch ist, sehr auch fürs Schlagzeug sehr rhythmusbetont ist. Das heißt, auch da merkt man, es sind sehr unterschiedliche Charaktere im Gang und weil natürlich die Filme auch sehr unterschiedlich sind. Was uns diesmal wirklich freut, ist, wir haben eine ganze Reihe von Solisten dabei. Und die Solisten, also wir spielen einen Ausschnitt aus dem Klarinettenkonzert von Mozart, was in Out of Africa vorkommt, aber wir haben auch einen jungen Sänger dabei. Wir haben einen ganz tollen Saxophonisten dabei, der A Place in the Sun spielt. Und das gibt dem Konzert wahrscheinlich eine sehr große Abwechslung.
Ich freue mich ja sehr auf Notting Hill. Den Film liebe ich und auch da ist dann unser Sänger nämlich tatsächlich dabei und singt She von Charles Aznavour. Das ist natürlich auch besonders. Also Gänsehaut pur kann man garantieren. Worauf freust du dich am meisten?
Auf das gesamte Programm.
Ja, ich auch.
Weil es wirklich, muss ich wirklich sagen, also das ist natürlich, es sind ja sehr viele unterschiedliche Stücke, aber ich mag es wirklich jetzt in der Gesamtheit, diesen Abend gemeinsam mit dem Publikum durchzuleben.
Ja, und da freuen wir uns alle drauf, also alle, die Karten bekommen haben. Es wird wieder großartig, wenn es losgeht am Donnerstagabend im großen Sendesaal im NDR Landesfunkhaus Niedersachsen. Das Freistil-Filmmusikkonzert unter dem Motto Sehnsucht hatte ich übrigens, weil wir uns so lange nicht gesehen haben, Frank. Ich hatte Sehnsucht.
Och, das passt ist also ja, zum Filmmusikkonzert. Ja,
siehst du. Dank. Und jetzt bist du Gott sei Dank da und wir haben viele Abende miteinander auf der Bühne, Frank Strobel und die NDR Radio Philharmonie. Und wenn Sie dieses Mal keine Karten bekommen haben, dann beim nächsten Mal ganz, ganz fix sein. Ich kann nur sagen, es lohnt sich. Vielen Dank, Frank, und jetzt darfst du weiter proben.
Ich danke dir vielmals und ich freue mich auf uns auf der Bühne.
Ja, ich mich auch. Gemeinsam durch den Dienstagabend hier im Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Der Komponist Heiner Lührich hat lange Jahre mit Heinz-Rudolf Kunze gearbeitet und ihm die Hits Dein ist mein ganzes Herz und Finden Sie Mabel geschrieben. Die Shakespeare-Adaption wie ein Sommernachtstraum im Gartentheater Herrenhausen erarbeitet, ja und auch mit vielen anderen Künstlern Musik gemacht. Nun bringt Lührich ein Album raus und das hat Uli Kniep bereits gehört.
Mit anderen Worten, ich will damit sagen, mit anderen Worten, es ist so gemeint. Mit anderen Worten, die anderes fragen, mit anderen Worten ist nichts, wie es scheint.
Mit anderen Worten, ein Titel aus Heine Lürichs Album Nur noch ein Schritt und ein Song, der ein wenig an Reinhard May erinnert. Diesen Vergleich empfindet Lürich durchaus als schmeichelhaft. Auch, dass ihn sein langjähriger Freund Heinz-Rudolf Kunze wieder unterstützt hat, freut ihn sehr.
Du hast die Wahl, von dir hängt es ab. Verlier keine Zeit, denn sie wird knapp. Du hast die Wahl, auf dich kommt es an. Man muss etwas machen.
Du hast die Wahl. Diesen Aufruf, sein demokratisches Recht wahrzunehmen, hat Heinz Rudolf beinahe aus dem Handgelenk geschüttelt.
Und deshalb bin ich ja so fasziniert gewesen von Heinz, der nebenbei bei unserem Treffen einen Text aufgeschrieben hat. Er nimmt sich einen Stift und fängt an zu schreiben und präsentiert ihn mir, bitte sehr, für dich. Und ein paar Tage später war die Musik auch fertig. Ne? Dann habe ich es ihm geschickt, habe gesagt, und? Doch selber machen? Nee, mach du.
Und worauf ich mich wirklich freue, ein geheimnisvoller Ort, das ist das große, schöne Neue, in jedem Satz, in jedem Wort.
Auch ein Gedicht stammt nicht aus Lyriks eigener Feder.
Das ist von Titus. Titus Reimuth ist ein ganz alter Freund, den ich schon aus frühesten Heinz-Rudolf-Kunze-Zeiten kenne. Er ist Pfarrer und ich hatte ihm mal 5, 6 Musiken geschickt, einfach mal zum Reinhören. Und er hat mir davon 2 Texte geschrieben und einen habe ich verwendet. Und das Gedicht hat mich angesprochen.
Ganz ohne Worte kommt eine 14-minütige Suite aus, die Heiner Lürich ans Ende seines Albums gestellt hat. Unterschiedlichste Stimmungen setzt er hier musikalisch um und beim Hören stellen sich ganz eigene Assoziationen ein.
Ich habe mir wirklich lange über diese einzelnen Stationen, heißt ja auf der Reise, habe ich mir Gedanken gemacht, wie stelle ich das zusammen? Ich habe auch so 9 kleine Titel dafür für mich immer dazu gemacht, ne? Von Erwartung bis stürmischer Empfang oder Wetter oder irgendwas, Happy End natürlich. Ja, für mich war das tatsächlich eine Möglichkeit, mich mal zu zeigen aus einer ganz anderen Perspektive.
Ich mag so gern den Wintermeer, er fächelt mir die Haut, als Sturm bedroht er jeden, der zu nah am Wasser baut.
So entstand ein Album, das die Person Heiner Lürich dem Hörer näher bringt. Denn auch der Titel Nah am Wasser ist durchaus persönlich zu verstehen, ist der Musiker doch erklärter Nordseeliebhaber.
Viele Freunde und Bekannte lachen uns ja immer aus. Wir sagen, wir fahren wieder 2 Wochen nach Spiekeroog. Wir lachen dann aber gar nicht. Wir finden das toll da. Wenn ich auf die Fähre steige, komme ich dermaßen runter. Also muss ich nicht groß überlegen, wo ich hingehöre, da gehöre ich dann hin.
Bring mich nach Hause. Bring mich nach Hause. Bring mich nach Hause.
Einen schönen Dienstagabend wünschen wir Ihnen. Hier ist der Kulturspiegel bei NDR 1 Niedersachsen. Dämliche Filmziege kommt aus der Gosse von Osnabrück und schmeißt mit Dreck. So endet mit gegenseitigen Beleidigungen eine der spektakulärsten Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts, die zwischen der weltberühmten Schauspielerin Marlene Dietrich und dem weltberühmten Schriftsteller Erich Maria Remarque. Es ist die Geschichte einer grenzenlosen Leidenschaft, so Thomas Hütlin in seinem neuen Buch »Man lebt sein Leben nur einmal«. Hütlin, viele Jahre Reporter beim Spiegel, hat bereits Bücher über den FC Bayern München und Udo Lindenberg geschrieben. Sein Buch über Remarque und die Dietrich schildert den Beginn und das Ende dieser Liebe auf dem Hintergrund der Nazi-Diktatur und des Zweiten Weltkrieges. Michael Niehaus hat das Buch gelesen.
August 1937, Venedig, Ende der Filmfestspiele. Marlene Dietrich sitzt vor dem Grand Hotel Excelsior. Neben ihr Josef von Sternberg, der Regisseur, dem sie ihren Welterfolg verdankt. Sie hatte die Rolle der Lola im Film Der blaue Engel gespielt. Dann tritt ein Mann an ihren Tisch, elegant gekleidet, die Haare streng zurückgekämmt, blaue Augen. Er verneigt sich tief. Herr von Sternberg, gnädige Frau, darf ich mich vorstellen? Erich Maria Remarque. So schildert Thomas Hütlin die erste Begegnung. Sie dauert bis zum nächsten Morgen. Es folgt bis 1942 eine Liebesgeschichte voller Vergnügungen, Ekstasen, Enttäuschungen, Trennungen und Neuanfängen und viel Alkohol. Vorzugsweise Champagner.
Marlene hatte wirklich buchstäblich die Hosen an und er war bis dahin gewohnt, Remarque, dass die Frau sich nach seinen Vorstellungen richtete. Die Dietrich fügte sich aber nicht, sondern sie sagte, ich habe mein eigenes Geld, ich habe ein Recht auf meine eigene Karriere, ein Recht darauf, die Städte zu wählen, in denen wir uns treffen und leben. Und ich will auch keine Sexualität, die sich bürgerlichen Moralvorstellungen unterordnet. Ich will frei sein.
Freie Partnerwahl also. Keine Verbindlichkeiten.
Er hat ja auch das Wilde an Marlene Dietrich geliebt und er hat sie ja Puma genannt. Ein Puma ist ein Raubtier und hat etwas Animalisches. Er hat sie auch Penthesilea genannt, nach der Amazonenkriegerin von Heinrich von Kleist. Also er hat an ihr schon das Ungestüme gemocht.
Erich Maria Remarque und Marlene Dietrich führen ein unstetes Leben zwischen Paris und New York. Remarque hat eine Villa in Porto Ronco, oberhalb von Ascona am Lago Maggiore. Dort zieht es ihn immer wieder hin zurück, um zu schreiben. Nach seinem Welterfolg im Westen nichts Neues, der ihn reich gemacht hat, steht er künstlerisch unter Druck. Auch Marlene Dietrich. In den USA und auch in Frankreich gilt sie als Kassengift. Sie bekommt keine Filmangebote mehr, jedenfalls keine, die gut bezahlt werden. Und dann möchte auch noch Herr Goebbels die beiden nach Deutschland zurückholen. Er hasst die beiden, denkt aber wohl, sie könnten ein gutes Aushängeschild für das NS-Regime sein.
Aber Remarque hat gesagt, nein. Auf gar keinen Fall. Ja, alles, was in ihm war, war gegen den Faschismus und gegen totalitäre Regime. Und Marlene ging es seit früher oder später genauso. Die hat Flüchtlinge unterstützt in ihrem Pariser Exil und die hat den Leuten Geld gegeben und die hat sich wirklich sehr gekümmert.
Nach dem Krieg, die Liebesgeschichte ist längst beendet, lebt Remarque in Porto Ronco. Marlene Dietrich tourt als Sängerin durch die Welt. Sie ist die erste, die in Israel Lieder in deutscher Sprache singt, obwohl das verboten war. Ein großer Erfolg. Sie spielt in einigen wichtigen Filmen. Das Urteil von Nürnberg, Zeugin der Anklage. Remarque schreibt unter anderem den Roman Der Funke Leben, der erste Roman über Konzentrationslager. In Deutschland leben wollen sie nicht. Sie sind hier auch nicht willkommen. Thomas Hütlin.
Ich würde sagen, sie waren wirkliche Patrioten, aber Patrioten der Weimarer Republik. Und sie waren Patrioten einer jüdisch geprägten Kultur in der Weimarer Republik, die ja damals in den 20er Jahren war Berlin New York. Das war eine absolute Weltstadt, das war eine absolut fortgeschrittene Kultur. Und der gehörten sie an. Und ich glaube, für beide war schwer zu ertragen, dass diese Kultur völlig zerstört worden ist von den Nazis.
Thomas Hütlin greift auf Tagebuchaufzeichnungen, Briefwechsel und Erinnerungen von Zeitgenossen zurück. Sein Buch ist eine sehr lebendige Reportage über die, wie er sie nennt, Jahrhundertliebe zweier Lichtgestalten deutscher Kultur. Und das angesichts des Grauens der Nazi-Barbarei. Doch war das der Grund dafür, dass diese Liebe scheitern musste?
Es war eine wilde, ungestüme Affäre. Letztendlich gehen solche Sachen, das ist die Natur solcher Sachen. Wild, ungestüm, leidenschaftlich, ist zeitlich begrenzt. Das geht nicht ein Leben lang gut.
Gesprochen hat das Stück Ita Niehaus. Und wenn Sie Lust haben, das Ganze mal zu lesen, Man lebt sein Leben nur einmal von Thomas Hütlin. Es ist im Verlag Kiepenheuer und Witsch erschienen und kostet 24 Euro. Das war's wieder mit dem Kulturspiegel am Dienstagabend. So schnell kann eine Stunde rumgehen. Es hat Spaß gemacht. Schön, dass Sie dabei gewesen sind. Ich freue mich schon auf nächsten Dienstag. Da hören wir uns dann mit ganz viel Kultur wieder hier bei NDR 1 Niedersachsen. Ja, und jetzt wünsche ich Ihnen einen schönen, gemütlichen Abend hier bei uns. Traumhaft geht es weiter. Am Mikrofon war Martina Gielitzer. Tschüss.